von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Ganz selten gibt es Bücher, die mich Tag und Nacht begleiten, an die ich denken muss, wenn ich spazieren gehe, einschlafe oder einfach ins Nichts starre. Jenseits der Wintersonne ist so ein Buch. Leben und Segeln im Nordmeer von der Norwegerin Veronika Skotnes. Das Buch ist leise, poetisch und irgendwie eigenwillig. Veronika ist mit 17 auf einem Schoner in See gestochen und hat sich dann ein eigenes Boot gekauft und lebt, seitdem sie 23 ist, auf diesem Boot alleine in einer der härtesten Regionen der Welt, dem Nordmeer, nördlich des Polarkreises, wo die Sonne im Sommer nicht untergeht und im Winter nicht auf. Mich hat dieses Buch total begeistert, vielleicht auch, weil man solche Texte nicht alle Tage in den Händen hält, Texte, die Vertrauen in Sprache haben und in die Geduld der Leserinnen und Leser. Und deshalb teste ich eure Geduld und lese die ersten Zeilen vor, damit ihr versteht, wovon ich spreche. Das Meer gehörte uns nicht, wie uns der Wind nicht gehörte, oder die Luft oder der Fels. Die Erde unter unseren Füßen gehörte uns nicht und der Sternenhimmel über unseren Köpfen. Die Menschen um uns herum gehörten uns nicht, auch nicht die Vögel oder der Tang oder der Dorsch im Meer. Nicht einmal das Leben gehörte uns, denn es war flüchtig und niemals unser eigen. Meine Geschichte beginnt und endet im Meer, genau wie alles andere Leben, wie ein Tropfen in der bodenlosen Tiefe. Lass meine Überreste zu Öl werden und in 1 Million Jahren nennt man sie vielleicht einen Rohstoff. Über dieses Buch und diese wahnsinnigen Zeilen spreche ich heute mit der Lektorin, die es begleitet hat, Carina Wolfram. Und natürlich über die Autorin Veronika Skotnes und eben dieses Buch Jenseits der Wintersonne. Carina, wir müssen uns eingestehen, dass du heute nur zweite Wahl bist, denn eigentlich wollten wir Veronika seit Wochen irgendwie ans Mikro kriegen, aber die meldet sich nicht. Muss man sich Sorgen machen?
Nee, die ist gerade auf einem Leuchtturm und macht ein Projekt, wo sie ein Jahr lang auf einem Leuchtturm ganz abseits lebt und schwer erreichbar ist. Ich glaube, sie ist auch zum Teil offline für lange Zeiten. Und daher müssen wir uns keine Sorgen machen, wenn Veronika mal nicht antwortet.
Mhm. Als du diesen Text bekamst, der ja schon ins Deutsche übersetzt wurde, weil der norwegische Staat, dem es offensichtlich finanziell besser geht als unserem Staat, zumindest mehr Geld in Kultur steckt, die hatten das schon übersetzt über einen norwegischen Fonds. Und dann hast du dieses Buch in Händen gehabt und war dir auch sofort klar, dass das was Großes ist?
Ja, ich habe es tatsächlich noch vorher in den Händen gehabt. Wir haben es angeboten bekommen mit einer Teilübersetzung ins Englische. Mhm. Und auch die englische Übersetzung klang super. Und es war noch nicht mal die eines englischen Verlags. Das war auch nur eine grobe Version, um das Buch anbieten zu können. Und tatsächlich haben wir es dann mit der Übersetzungsförderung übersetzt ins Deutsche. Es war noch ein bisschen eigenwilliger, die Sprache. Wir haben es ein ganz kleines bisschen geglättet, um es verständlicher zu machen.
Ach, okay.
Ich glaube, viele Dinge sind vielleicht auch nicht so leicht zu übersetzen gewesen. Und Veronika Skotnes ist schon eine sehr besondere Person mit einer sehr eigenen Sprache. Aber zu deiner Frage, ja, mir war schon von Anfang an klar, dass es was wirklich Besonderes ist. Also das ist ja so eine melodische Erzählweise, die fast an eine Art Gesang erinnert, aber an was ganz, also eine ganz individuelle Art hat. Und das hat direkt Lust gemacht, immer weiterzulesen, finde ich.
Mhm. Ging mir auch so.
Es ging mir auch wie dir. Es ist ein Buch, das mich wirklich begleitet hat, an das ich sehr viel gedacht habe. Und auch gerade jetzt im Januar, wo es in Hamburg schon seit Wochen sehr kalt ist, immer wieder denke, denn Veronika Skotnes hat ja in ganz anderen Temperaturen auf diesem Kutter schon 3 Winter verbracht und sagt auch so Dinge wie, wenn sie mal so richtig, richtig kalt wird, weil sie an Bord etwas machen muss, dann kann sie das dazu hinnehmen. Sie weiß, nachher kann sie auch wieder warm werden mit einer heißen Schokolade in ihrer klammen Kajüte.
Oder in ihrem Schlafsack, schreibt sie da, ne? Genau, ja.
Ja, genau. Und alles ist ja irgendwie klamm und gar nicht richtig kuschelig und warm. Und ja, das habe ich mir ein bisschen in diesem Winter mitgenommen auch. Dass man wieder warm wird, dass man die Kälte auch einfach mal aushalten kann.
Ja, der norddeutsche Winter ist dieses Jahr auch wirklich hart. Das muss man sagen. Das habe ich lange nicht erlebt, dass ja alles zugefroren ist. Selbst die Ostsee ist ja teilweise gefroren. Das ist ja schon hart. Und auch dann ahnt man, glaube ich, nur, was die da oben mitmacht. Zum Beispiel ist im letzten Winter dann auch ihr Ölofen ausgefallen. Dann waren es halt nur 4 Grad im Boot. Und da lebt ihr auch mit. Wie ist die drauf?
Ja, also ich weiß nicht, wer eine Schaufel in der Kajüte und vor der Kajüte liegen hat, damit er sich den Schnee wegschaufeln kann, um rein und rauszukommen, der muss schon wirklich Also der muss so ein Leben wollen, meiner Meinung nach. Aber sie schreibt ja auch, dass die Herausforderungen groß sind. Das ist aber die Herausforderung in dem Leben, das wir als normal empfinden, als größer empfindet und sieht und dass sie das anstrengender findet. Also diese Einsamkeit in der Natur und diese Herausforderungen, die das Leben im Polarmeer mit sich bringt, die fallen ihr leichter als ein Leben in unserer Kultur mit viel Social Media und vielen Menschen und Autos um sie herum.
Ja, sie schreibt das auch, dass sie natürlich auch in wärmeren Gefilden hätte segeln können, aber dann hätte sie nicht das gleiche Erlebnis gehabt. Dieses Erlebnis, dass die Natur uns wirklich so nah ist und irgendwie uns ja auch wehtut und dadurch erst richtig an uns dran ist und oder in uns ist. Und ich glaube, das ist das Besondere an ihr, dass sie sich nicht scheut, voll in der Natur zu sein. Und ich glaube, sie geht sogar noch weiter. Sie ist sich völlig klar, dass wir alle sterben. Ich meine, das wissen wir alle, aber wir checken das nicht richtig. Also unser Unterbewusstsein versteht nicht, dass wir sterben werden. Und sie lebt damit, glaube ich, jeden Tag und setzt sich da oben ja auch Gefahren aus, die erheblich sind.
Ja, genau. Man merkt im Buch schon, sie möchte nicht sterben. Sie beschreibt auch ein Erlebnis, wo es wirklich brenzlig ist und wo sie kurz davor ist, die Kontrolle zu verlieren über ihren kleinen Kutter. Da hat sie allerdings auch noch eine zweite Person mit an Bord, was sie ja sonst so gut wie nie hat.
Genau.
Aber ich glaube, das hat sie fast mehr berührt, dass sie noch jemanden an Bord hat, denn sie beschreibt auch dann wieder Situationen, wo sie das alleine hat und irgendwie ihren Frieden schon damit gemacht hat, dass wenn sowas passiert, dann hat sie ihr Leben so gelebt, wie sie es leben möchte und dann passiert das. Ich glaube, warum sie nicht in wärmere Gegenden segelt, ist auch der Grund, dass sie einfach durch ihre Herkunft und ihr Interesse an dieser Region Finnmark zieht es sie so sehr zu den Menschen. Sie sagt ja, sie muss mit den Menschen sprechen. Sie muss wissen, warum die da so leben. Denn die leben ja ein sehr einfaches und sehr anstrengendes Leben. Auch die Menschen, die da in diesen kleinen Hütten in dieser Region leben.
Ja, absolut. Koten nennt sie diese kleinen Hütten, ne? Auch ein lustiges Wort, was man gar nicht richtig übersetzen kann. Ich gehe nochmal auf diese Situation zurück, wo sie wirklich in Gefahr war, vor allem ihr Mitsegler extrem in Gefahr war. Also denen ist die Vorling gerissen. Das ist die Leine, mit der man das Vorsegel einrollen kann. Und wenn die reißt, rollt sich das natürlich nicht ein, sondern es rauscht immer wieder aus, wird dann vom Wind gepackt und peitscht dann die Schoten hin und her. Und in einer Phase, wo es gerade nicht so kräftige Böen gab, hat dann der Mitsegler versucht, dieses Segel einzuholen, hat es dann auch gekriegt, hat sich aber mit den Füßen in den Schoten verheddert. Und wenn dann eine Böe gekommen wäre, hätte es ihn mit Sicherheit über Bord geschmissen. Und die ist halt nicht gekommen. Und das ist dann einfach ja sowas wie Glück oder zumindest kein Pech gehabt. Und das beschreibt sie auch so eindringlich, wo man merkt, mein Gott, es geht so schnell da draußen. Und sie schreibt dann darüber in einer poetischen Art, die mich total umgehauen hat, wo ich dachte, ich wusste nicht, dass man so schreiben kann. Mit 27.
Ja, und es kommt ja genau auch in dieser Situation. Sie beschreibt ja, wie sie und ihr Mitsegler sich später in den Armen liegen, als sie diese Herausforderung hinter sich haben. Und da wird deutlich, genauso wie in ihrer Erzählweise deutlich wird, dass sie trotz allem Alleinseins eine sehr starke Verbindung zu anderen Menschen hat. Mhm. Also kein Mensch, der so erzählt, ist ja nur für sich. Wenn sie so zu den Menschen spricht, hat sie ja eine ganz starke Verbindung zu den Lesern und Leserinnen.
Ja, genau. Die hat wahrscheinlich eine unglaublich hohe soziale Intelligenz auch. Deshalb kann die auch so schreiben. Und mich würde interessieren, wie weit hast du sie mal kennengelernt?
Ich hatte E-Mail-Kontakt zu ihr. Und anfangs hat sie eigentlich nicht wirklich reagiert auf meine Anfragen.
Das ist auch so cool, ne?
Aber als ich einmal Kontakt zu ihr hatte, ich dachte, sie ist so ein bisschen kauzig und ich kriege sie gar nicht. Als ich einmal Kontakt zu ihr hatte und wir uns hin und her geschrieben haben, wurde es richtig nett. Also auch in ihren E-Mails hat sie eine schöne Sprache. Also sie schreibt auch auf Englisch sehr schön. Dann noch die Karte gezeichnet, während wir das Buch gerade übersetzt haben. Die Karte, die ganz vorne die Übersicht der Welt ist mit der Finnmark, um das so ein bisschen einzuordnen, und hat uns die noch angeboten. Und dadurch waren wir schon so ein bisschen im Austausch. Wir haben noch Fotos ausgetauscht. Sie hat ein bisschen auf Social Media für ihre deutschen Fans was über dieses Buch gepostet. Und es war sehr freundlich immer und nett. Ich glaube, sie weiß ja, was sie möchte und ist dabei ein Mensch, der, glaube ich, allen was Gutes gönnt auch.
Ja, so wirkt sie auch. Absolut. Und wenn du mal so ein Boot hast und in der Finnmark unterwegs bist, gibst du nicht viel Geld aus. Und ich kann mir vorstellen, dass sie eben dann von den Tantiemen vom Buch, was ja nie furchtbar viel ist, außer wenn es total durch die Decke geht, dass sie da dann eben auch weiter von leben kann und deshalb auch weiß, was sie will und sagt so, ich möchte weiter dieses Leben führen, aber ich brauche eben auch entsprechend Geld. Und hat dann wahrscheinlich genau auch vielleicht sogar so ein bisschen den Nerv der Zeit gefunden, dass genau so ein Buch im Moment nötig ist, weil wir alle mit permanent schlechten Nachrichten bombardiert werden, zu viel Social Media alle machen und sie ist einfach raus und ist für mich ein totales Vorbild. Ja, eine Frau mit Mitte, Ende 20, die einfach jetzt ein Jahr auf einem Leuchtturm lebt in der härtesten Region, die ich mir vorstellen kann. Ich finde das ganz unglaublich.
Ja, und ich glaube, sie hat, bevor sie das Buch veröffentlicht hat, auch gestrickt und Strickteile verkauft, also Pullover, Capes und Socken oder auch andere Dinge in diesem Norweger-Muster. Sie überlebt auch, indem sie viel geschenkt bekommt. Wenn sie in so ganz abgelegene Orte geht, dann kommen die Leute von sich aus zu ihr und bringen ihr Fischfrikadellen, selbstgebackenes Brot und andere Dinge. Und ich glaube auch, sie wird viel eingeladen. Mhm. Aber das sind ja auch nur kleine Komfortzonen in diesem sehr rauen, kalten Leben an Bord.
Mhm. Ja, sie beschreibt das auch, wie sie zu einer Insel kommt. Ich glaube, es war Sørøya. Und da sagt sie, der Wind hat meine Ankunft schon angekündigt. Also sie ist schon in Norwegen mittlerweile halbwegs bekannt. Und wenn sie irgendwo hinsegelt, wissen die Leute, ach guck mal, das ist diese Einhandseglerin, die wahrscheinlich verehrt wird auch von vielen, zumindest da oben. Und da oben leben nicht viele. Und deshalb dementsprechend aufgenommen wird, nehme ich an.
Ja, eine junge Frau, die da alleine hingeht, das wird sich rumsprechen. Sie ist ja auch präsent, wenn sie anlegt. Sie braucht ja lange, um das alles alleine zu machen. Und sie beschreibt ja auch schön und einfühlsam diese Anstrengung, dass sie beispielsweise auch über eine Stunde braucht, um zu ankern. Und wie hungrig und kraftlos sie danach ist. Aber sie beschreibt das ja nicht auf eine jammernde oder beschwerende Art und Weise. Sie beschreibt ja, dass das ihr Leben ist und wie sie dann weitermacht und wie sie dann auch wieder nach heißer Schokolade trinkt und sich auf ihr klammes Bett freut. Also sie ist ja sehr zufrieden und mit sich in ihrem Leben. Und ich glaube, das ist das, was viele von uns beneiden. Jemand, der so im Moment ist und so bei sich ist einfach.
Beschreib uns nochmal, wie ihr das gemacht habt, das Buch zu glätten. Weil man ja nie weiß, was nehme ich dem Buch jetzt weg und wie mache ich es. Aber es muss ja auch dann für die Leserinnen und Leser so sein, dass es dann ja doch zugänglich bleibt. Also wie entscheidest du sowas? Also in dem Buch kommen ja auch viele norwegische Worte weiterhin vor, weil das ja auch eine germanische Sprache ist, weil man so ein bisschen ahnt, was das bedeuten könnte im Ursprünglichen. Wie hast du das gemacht und wie bist du da vorgegangen?
Das sind ganz kleine Änderungen nur, die wir vorgenommen haben. Das ist mal ein Wort wie Rohstoff, den wir angepasst haben oder ein Satz, den wir ein ganz kleines bisschen gekürzt oder umgestellt haben. Das hat eine andere Lektorin vorher schon einmal durchgeguckt und hat vermerkt, wo sie sich unsicher ist. Und dann habe ich das entschieden, mal zugunsten der Übersetzung, mal zugunsten der Glätte oder der besseren Lesbarkeit. Insgesamt wollten wir auf gar keinen Fall den Erzählstil von Veronika Skotnes verändern und haben auch wenig eingegriffen. Aber manchmal war es ein ganz kleines bisschen sperrig. Und ich glaube, so sind Veronika Skotnes Gedanken. Aber ich stelle mir dann schon vor, wie ich es ein ganz kleines bisschen besser lesen kann. Und dann glaube ich, dass das auch legitim ist, das in der Form zu ändern.
Ja, bestimmt. Man muss auch sagen, dass jede Übersetzung ein bisschen was von der Originalmagie nimmt. Das ist nun mal so. Und nun können wir alle kein Norwegisch. Wir können es halt nicht in Norwegisch lesen. Und dann müssen wir so Kompromisse eingehen.
Genau. Und es gibt jetzt auch eine englische Übersetzung. Auch ein englischer Verlag hat es parallel zu uns veröffentlicht. Das wird nochmal ein bisschen anders sein. Man müsste es mal lesen und gucken, wie der Klang oder wie die ganze Situation darüber kommt. Also ich denke, dass wir dem Buch schon sehr ehrlich gegenüber waren und dass wir eine sehr schöne Übersetzung jetzt haben, die gut nachvollziehbar ist für uns. Wir haben Dinge erklärt, die für uns nicht selbstverständlich sind. Und ich glaube, man kann sehr gut nachvollziehen, wie das Leben oben in der Finnmark ist, wie die Natur sich da auswirkt auf das Leben und wie es für die Menschen ist, die da zum Teil wirklich ohne Krankenversorgung, ohne
Schulwesen zum Teil, ne?
Ja, ohne Trinkwasser an den Häusern leben, keine Kitas haben. Ja, gleichzeitig finde ich es auch sehr eindrucksvoll, wie Veronika immer wieder auf die Geschichte dieser Region eingeht. Also von der Hexenverfolgung im Mittelalter über den Krieg, wie sie es nennt, weil der Erste Weltkrieg sich in dieser Region eigentlich gar nicht bemerkbar gemacht hat, spricht man von dem Krieg und meinte mit dem Zweiten Weltkrieg.
Wo alles abgebrannt ist, ne, um das kurz einzuwerfen da oben. Wir haben alles abgefackelt, damit nichts den Deutschen in die Hände fällt und oh, ja, ein Wahnsinn.
Ja, und die Menschen wirklich versteckt in Höhlen gelebt haben. Interessant ist auch, dass sie recht ausführlich beschreibt, was die Monopolisierung des Fischfangs und des Fischhandels mit dieser Region gemacht hat, wie die Menschen zurückgeblieben sind und in die Armut geraten sind, zum großen Teil dadurch.
Ja, ein weiteres tolles Beispiel für schlechte Politik einfach. Ja, dass Fischfangrechte an irgendwelche Menschen, auch Norweger, größtenteils verkauft werden, sodass am Ende die Einheimischen nicht mehr fischen durften. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist einfach schlecht. Und das beschreibt sie, aber ohne so zu werten, wie ich das gerade tue, sondern sie beschreibt das poetisch neutral. Und auch da ist sie mir ein totales Vorbild, wo ich denke, so für meine nächsten Bücher, mein Gott, ich muss Veronika Skotnes auswendig lernen, um so schreiben zu können.
Ja, ich glaube, das ist einfach ihre Art, wahrscheinlich auch die Welt zu sehen. Sie beschreibt ja oft, wie die Menschen ihr das erzählen und erzählt das nach. Also eine Frau, die Mette heißt, erzählt. Und sie gibt dann Mette eine Stimme und auch eine Meinung, ohne ihre eigene dabei einspielen zu lassen. Aber ich glaube, es ist schon ihre Meinung auch. Aber ja, sie zeigt das irgendwie auf so eine ganz tolle Art und Weise auf, ohne mit dem Finger drauf zu zeigen.
In dem Buch sind immer wieder total schöne Zeichnungen, was du eben auch schon beschrieben hast. Sind die alle von ihr?
Die Zeichnungen im Buch sind alle von Veronika Skotnes, genau.
Die sind toll, da sind sie natürlich jetzt hier im Podcast schwer zu beschreiben. Also zum Beispiel ganz am Ende ist so ein Segelbuch, ich weiß gar nicht, ob das eine Radierung ist, mit so, ja, so Wänden quasi, die das Wetter darstellen. Also ich bin begeistert, die Frau ist eine so, irgendwie so eine tiefe alte Seele und so eine große Künstlerin, dass ich mir fast nicht vorstellen kann, dass die noch in ihren 20ern ist. Das finde ich so erstaunlich, dass jemand in dem Alter so tief schreiben kann. Das habe ich noch nie gelesen.
Ja, so tief schreiben und auch so tief zeichnen. Auch ihre Zeichnungen haben ja sehr viel Aussagekraft. Und wo du das sagst, ich habe genau das gleiche Bild gerade vor mir liegen. Sie beschreibt ja auch, dass dieses Leben, das sie führt, dass man denkt, man ist unendlich frei auf einem Segelboot, wenn man darauf lebt. Aber die Grenzen sind der Wind, das Wetter. Und die Strömung, so frei ist sie gar nicht. Sie muss sich schon danach richten und ihr Leben ist ja sehr dadurch bestimmt, was von außen kommt.
Absolut. Sie schreibt auch, sie hat keine Lust, gegen den Wind zu segeln. Dann segelt sie ja nicht. Also wenn der Wind nicht richtig weht, so, weil gegen den Wind zu segeln natürlich noch viel härter ist, dann bleibt sie einfach da, wo sie ist. Oder klar, manchmal, wenn du draußen bist und der Wind dreht, musst du dann auch mal gegen den Wind und allein, um in Sicherheit zu kommen. Aber genauso lebt sie. Die lebt halt mit dem Wind. Die lebt genau mit dem, was die Natur ihr gibt. Und das gibt ihr dann eine andere Art der Freiheit, ne? Das heißt, die macht nicht, was ihr Kopf will, sondern was die Natur will.
Ja, und genauso lebt sie ja das Jahr mit den Jahreszeiten.
Ja.
Im Winter kann sie nicht weiter, da muss sie vor Ort bleiben, weil alles eingefroren ist. Und im Frühjahr beobachtet sie, wie es langsam schmilzt. Und erst dann kann sie sich Gedanken darüber machen, wie sie weiter möchte und wohin sie möchte und wann. Und dann, glaube ich, spürt sie in sich auch den richtigen Zeitpunkt, um wieder abzulegen.
Genau, und so ist das Buch auch eingeteilt in Kapitel Winter, Frühling, Sommer, Herbst und Winter und hört dann auch auf mit Winter, wo es dann wieder eben dunkel wird und wir können uns das ja gar nicht vorstellen, da geht halt wirklich die Sonne nicht auf im Dezember, die bleibt unterm Horizont und umgekehrt im Juni bleibt sie überm Horizont und deshalb heißt das Buch auch eben Jenseits der Wintersonne, weil eben die schreibt von der Wintersonne, wo im Winter trotzdem Licht da ist, weil es ja alles auch relativ weiß und damit hell ist und der Mond auch scheint und die Sterne scheinen. Und im Sommer umgekehrt spricht sie von der Mitternachtssonne. Also um Mitternacht scheint die Sonne am Horizont. Das ist für uns ja unvorstellbar. Und wie sie das beschreibt, habe ich, der eigentlich ein schöner Wettersegler ist, habe ich totale Lust, da oben auch mal hinzusegeln.
Ja, und das Buch hieß übrigens im Original, was die Wellen mir erzählen, grob übersetzt, was wir auch einen richtig schönen Titel fanden, aber man muss halt auch in Deutschland gucken, wie gut funktioniert der Titel. Deshalb haben wir Jenseits der Wintersonne genommen. Auch richtig schön. Aber was die Wellen mir erzählen, ist halt auch genau ein Satz, der Veronika Skotnes beschreibt, wie sie auf die Natur hört, wie sie mit der Natur lebt. Und ich finde beispielsweise aber auch sehr eindrücklich, dass sie beschreibt, 1 Liter Milch zu kaufen in ihrem Winterlager dauert mindestens 1 Stunde, oft einen ganzen Tag. Denn man trifft im Laden Leute, da unterhält man sich. Meistens wird man noch zum Kaffee eingeladen, oft zu Waffeln, vielleicht sogar noch zum Abendessen und zu einer Dusche. Erst dachte ich, sie braucht so lange, um zum kleinen Mädchen zu laufen.
Genau, nee,
das ist einfach eine gesellschaftliche Sache. Genauso wie sie einen Kaffeekocher an Bord hat, obwohl sie gar keinen Kaffee trinkt, weil ein Besuch in die Zeit wird in Kaffeetassen gemessen. Ich glaube, 2 Kaffeetassen ist angemessen und dann gehen die Leute wieder. Und wenn man einen Besuch hat, muss man Kaffee anbieten, damit das alles seine Ordnung hat.
Wie schön, ne? Was für ein schönes Leben.
Ja, ein sehr einfaches Leben, sehr schön, ne?
Hast du Lust, auch mal da hochzufahren, nachdem du es gelesen hast?
Ja, ich habe Lust, da hochzufahren. Ich bin ja selber nicht so die Seglerin, doch die Landschaft würde mich sehr reizen. Ich würde da auch lange sein wollen. Ich möchte da nicht in einer Woche durch. Wenn, dann glaube ich, müsste man sich 2 oder 3 Monate Zeit nehmen, um da die Natur zu erleben. Ich würde da, denke ich, auch zelten wollen, um wirklich da zu sein und dann auch wirklich an die Orte zu kommen, wo wenig Menschen leben und wirklich Aussagekraft haben und nicht einfach nur 2 Wochen sich das angucken und wieder fahren oder die Polarlichter sich angucken und denken, das war das Highlight der Zeit, denn ich glaube, das ist da nicht das Highlight. Die beschreibt sie ja auch, aber das ist ja gar nicht so eine große Sache. Ne?
Genau. Du hast ja schon so viele Bücher gemacht in deinem Leben. Ne? Ist das ein Highlight, dieses Buch für dich?
Das ist auf jeden Fall ein Highlight für mich. Das ist auch definitiv mein Geburtstagsgeschenk im Freundeskreis 2026. Also,
ja, witzig meint's auch.
Jeder, der das jetzt hört, weiß schon, was er zum Geburtstag bekommt. Ich finde es wirklich schön. Also es ist so eine Erinnerung daran, wie man im Jetzt leben kann. Und auch wenn wir alle vielleicht einen anderen Alltag haben und ein anderes Leben, können wir uns ja solche Momente suchen. Selbst bei einem Waldspaziergang kann man da sein und auf die Natur hören und muss keinen Podcast im Ohr haben.
Genau so. Also Kopfhörer raus, Leute, bei eurem Waldspaziergang und hört der Natur zu. Aber erst lese ich euch noch das Ende des Buchs vor. Macht man eigentlich nicht, aber dadurch, dass es eine offene Erzählung ist im Grunde, spoilere ich damit nicht, sondern euch einfach nur mal nochmal einen Eindruck geben, wie wahnsinnig gut diese junge Frau schreiben kann. Das Meer kennt keine Sprache, keine Landesgrenzen. Es kümmert sich nicht darum, wie man es nennt oder wer es zur Kenntnis nimmt. Nur wir schreiben ihm Mut zu und Selbstbewusstsein. An der einen Küste steht ein Mensch und verflucht das Meer für sein tödliches Begehren. Anderswo sucht ein anderer seine Nähe als Freund und Vertrauter. Das Meer hat uns nie etwas versprochen. Aber wir können auch nicht behaupten, es sei treulos. Und wenn ich eines Tages nicht mehr da bin, werden die Vögel weiter singen, werden die Flüsse weiter fließen. Ich habe meine Freiheit gefunden, als ich begriff, dass ich nichts bin. Mein Gott, damit hören wir auf, ne?
Ja.
Was für ein schönes Buch und für euch draußen. Jenseits der Wintersonne von Veronika Skotnes, Leben und Segeln im Nordmeer. Ich habe lange nicht mehr etwas so Gutes gelesen. Carina, danke, bis bald.
Vielen Dank, Tim. Bis bald. Tschüss.
Und natürlich könnt ihr Jenseits der Wintersonne gewinnen, wenn ihr wisst, auf welchem Breitengrad der Polarkreis liegt. Dann schreibt uns an podcast@delius-klasing.de und dann losen wir den Gewinner oder die Gewinnerin aus und schicken euch dieses großartige Buch zu. Bis bald.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.